Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1.
Ja, herzlich willkommen, das ist Nachtwach. Der Telefontalk im Fernsehen auf SRF 1, im Radio auf SRF 3. Unser Thema heute ist Heiraten ohne Liebe. Wie geht euch das? Vielleicht funktioniert es ja wunderbar. Da ist die Telefonnummer für eure Erfahrungen 0800 00 22 20. 0800 00 22 20. Und um euch ein bisschen zu zeigen, welche Richtung das könnte gehen, zum Beispiel, nehmt es mich jetzt Wunder, wie das wirklich funktioniert, wenn man heiratet, ohne Liebe, aber aus Vernunft. Geht das oder geht das schief? Wie ist es Leben, wenn eine Ehe arrangiert worden ist? Also, wenn bestimmt worden ist, du heiratest den oder du heiratest die. Wie ist das Leben? Das wäre eine andere Geschichte. Wenn man sich entschieden hat, man heiratet jemanden, der dann kann im Land bleiben kann. Oder vielleicht auch diese Geschichte, wer weiß. Man hat das Gefühl, gegenseitig voneinander, dass man sich liebt, heiratet. Und dann merkt man, es ist überhaupt nicht so. Sind andere Absichten dahinter gewesen? Da nochmal die Nummer für Heiraten ohne Liebe in Nachtwacht 0800 00 22 20. Can, das ist Barbara. Sali Can.
Ja, hallo Barbara.
Jetzt bist du dran, gell? Also, ja. Ich lese, du bist 24, es geht ums Heiraten.
Genau, ja.
Und ums Heiraten ohne Liebe. Wieso hast du geheiratet?
Also bei mir ist es eben so, dass es gar nicht zur Heirat ist gekommen. Es ist einfach bis zum Schluss eigentlich arrangiert worden.
Alles arrangiert. Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen? Also wahrscheinlich auch über deinen ganzen Hintergrund.
Also es ist eben so, dass ich aus der Türkei bin. Mhm. Und eben mittlerweile 24. Und ich bin hier in einem Umfeld aufgewachsen, wo eigentlich der grösste Teil von meinem Freundeskreis ja aus Schweizer gsi. Mhm. Trotzdem habe ich daheim den Islam gelebt, eben wo ich auch Türk bin.
Ja.
Und ja, irgendwann haben halt meine Eltern meine Entwicklung mit immer wie mehr Sorgen verfolgt. Und ja, dadurch ist daheim auch immer wie kühler geworden und ich bin immer wie mehr zum Fremden geworden. Und das hat halt einfach so weit geführt, dass also für mich es dann recht schwer gewesen, auch heimzukommen. Ich habe auch geschaut, dass ich die Zeit mit jemand anders verbringen kann. Und irgendwann ist halt der Eltern den Vorschlag gemacht, eben, es wäre ein Mädchen rum, eine Frau rum, die sie kennen. Und ob ich die nicht möchte, mal kennenlernen.
Was ist durch den Kopf gegangen, als du das gehört hast?
Also ich war recht überfordert und ich habe mein Leben eigentlich in Ordnung gefunden, wie es war. Mhm. Aber es ist halt niemand anders in meiner Familie.
Das hast du aber schon früh gespürt, also dass du weh so hin und her gerissen bist. Oder? Also einerseits deine Kollegen, wie du gesagt hast, draussen, Schweizer, Buben und Mädchen, oder? Und später Teenager, die haben aber... Ja, ganz anders, ganz andere Kultur.
Also ja, eben, ich denke, das war auch das Problem. Es ist nicht die Religion, es war mehr die Kultur, die halt, wo sich gebissen hat für meine Eltern.
Mhm. Und das Mädchen, das sie dir ausgesucht haben, oder wo sie gesagt haben, willst du das mal kennenlernen? Wie alt ist das gewesen? Wie alt bist du dort gewesen? Wo hat das gelebt dann auch?
Also dann bin ich 22 geworden gerade. Und sie ist auch hier in der Schweiz aufgewachsen und alles. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich irgendwie vom Ausland hergekommen wäre oder so. Mhm. Und ja, schlussendlich habe ich dann ein längeres Gespräch mit meinem Schwager geführt. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu ihm. Und er hat gesagt, ja, ich soll es halt einfach mal ausprobieren. Und es ist ja nichts dabei. Und wenn es nicht klappt, habe ich es ja noch nie mehr erfahren in dem Sinn.
Was heisst ausprobieren? Also einfach einmal dort hingehen, mit dem Mädchen reden, mit dieser jungen Frau reden?
Ja, genau.
Wie war der Termin dann, gewesen, wo du sie getroffen hast?
Ja, sie haben wir irgendwann schon einen Freitagabend in einer Beiz abgemacht. Und dann waren ihre Eltern und meine Eltern dabei gewesen. Und ja, der grösste Teil des Gesprächs haben sie zusammengeführt. Und am Schluss hat man uns dann erlaubt, zusammen ein Wort unter vier Augen zu reden. Ja.
Was haben die Eltern miteinander geredet?
Ja, die Eltern haben sich schon von vorher gekannt. Und ja, das ist immer so die übliche Prozedur, eben, wie es der Familie geht und, so weiter.
Mhm. Ja. Und ihr zwei, also die junge Frau und du, da hat es Blickkontakt gegeben, da hat's irgendwie, ist da irgendetwas entstanden an dem Tisch?
Also wo wir mit den Eltern am Tisch noch sind, gesessen, überhaupt nichts. Und ich habe mich auch nicht getraut, eigentlich aufzuschauen. Ich habe eigentlich mehr beschämt am Boden geschaut, die ganze Zeit. Und ja, wo wir dann unsere 5 Minuten bekommen haben, ist das Erste, was ich gesagt habe, dass ich nicht weiss, wie sie aufgewachsen ist daheim. Aber dass sie einfach klar gemacht hat, wo ich mich zugehörig fühle. Und dass es nicht eben das Leben ist, wo jetzt andere von oben für mich bestimmt haben. Und, ja.
Das hast du frei können dann dort formulieren. Und das nicht von oben aber bestimmen. Was hast du dir unter deinem Leben vorgestellt? Wie soll das sein?
Also ja, in unserer Kultur wird man halt immer relativ früh darauf vorbereitet, eben, dass man der Ehefrau oder Ehemann ist und die Rollenverteilung. Und also mit dem konnte ich mich überhaupt nie identifizieren.
Also ganz klar, da ist der Mann, da unten ist die Frau.
Es geht nicht um oben oder unten, aber also einfach so die Rollenverteilung.
Ja, also Rollenverteilung ist aber ganz typisch bei euch dann anders, als es bei uns ist.
Nein, aber es ist zum Beispiel so, dass viel halt davon ausgeht, dass die Frau dann eine junge Mutter werden. Und ja, erstmal für die Familie muss sorgen. Ja, und halt der Mann auch der ist, der den Lohn heimbringt und so.
Und das hat dir so nicht entsprochen? Also so bist du nicht, bist zwar schon so aufgewachsen, aber da sind noch die anderen Einflüsse auch da gewesen.
Ja, also das waren für mich vor allem so kulturelle Sachen gewesen. Und ja, also ob es jetzt die Gleichberechtigung gegeben hat oder nicht, das weiß ich nicht, aber also jetzt bei unserer Kultur, aber für mich ist es ganz klar gewesen, dass man auf der gleichen Augenhöhe ist. Und das ist das Erste, was ich dir gerade gesagt habe.
Wie hat sie darauf reagiert, als du das gesagt hast?
Also sie war an sich sehr aufgeregt gewesen und sie hat nicht viel gesehen. Sie hat eigentlich mehr genickt und ja und nein und ja, das findet sie gut. Und ja, das waren so ihre Antworten gewesen.
Du hast gesagt, 5 Minuten habt ihr für euch gehabt. Es ist ja eigentlich nichts, oder, um sich irgendwie so... Es gibt ein paar Fragen und dann doch nicht viel reden. Was ist nach diesen 5 Minuten passiert?
Also, ihr Vater ist gekommen und hat gefragt, ob das Gespräch beendet ist. Und schon allein mit dieser Frage ist das Gespräch beendet gewesen. Und ja, dann sind beide Parteien wieder heimgegangen. Ja, und im Auto haben meine Eltern gefragt, was sie von dem Ganzen halten und ob ich dem eine Chance geben möchte. Und ich habe halt geantwortet, dass ich es auf so kurze Zeit nicht beantworten kann.
Ja. Und wenn du jetzt ehrlich hättest können antworten, also wenn es wie eine andere Umgebung gewesen wäre, wenn es jetzt ein Schwager gewesen wäre oder was, gut, das ist vielleicht auch noch schwierig, oder ein Freund von dir, was hättest du in dem Moment gesagt?
Ja, dass es einfach nie und nimmer reicht, für irgendwie Entscheidung für das Leben zu treffen.
Darf ich noch schnell ein bisschen nicht zurückgehen, aber was mich auch noch Wunder nimmt, also du bist 22 gewesen, wo man das arrangiert hat, dass ihr euch trefft. Hast denn du bis dahin andere Frauen kennengelernt, Freundinnen gehabt?
Also, eine Freundin hatte ich, ja. Aber für eine längere Zeit. Mit ihr bin ich etwa 3,5 Jahre zusammen gewesen.
Und ja. Das war auch eine Türkin gewesen, oder war das eine Schweizerin gewesen?
Nein, nein, also ja, es war eine Schweizerin.
Ja. Also mit christlichem Glauben dann?
Also ich würde eher sagen, konfessionslos.
Okay, okay. Und da sind die Eltern, also die haben das gewusst gehabt, dass du eine Beziehung hast?
Mhm, ja, ja.
Und das haben sie nicht so gut gefunden?
Also überhaupt nicht. Ja. Also toleriert, aber überhaupt nicht akzeptiert hat.
Ja. Das wäre, wenn du jetzt ein Mädchen gewesen wärst, wäre es gar nicht gegangen. Wenn du die Tochter gewesen wärst.
Das kann ich nicht beantworten. Nicht, also, ja. Ich weiß es nicht.
Gut, also springen wir wieder zurück zu dem Ding. Also, sie haben gefunden, ob du dir das kannst vorstellen. Du hast gesagt, nein. Immer, also nicht nein, aber du kannst dir das jetzt noch nicht so irgendwie zurechtlegen. Wie ist es nachher weitergegangen?
Also wir haben erst ein, zwei Wochen gleichwohl geschrieben. Einfach nur per SMS. Und ja, noch zwei Wochen später hat er ihren Vater angerufen. Und hat gefunden, ja, sie gibt es die Entscheidung zu treffen. Und für mich war es halt einfach so, dass in diesen zwei Wochen, wo ich mit ihr, also es vielleicht ein, zwei SMS im Tag, nicht mehr, also nicht irgendeine Konversation oder so. Aber in diesen zwei Wochen hat sich die Beziehung zu meinen Eltern derart schlagartig geändert. Und ja, man hat wieder auf mich gewartet, um zu Nachtessen. Und also ja, ich habe mich wieder angefangen wohlfühlen daheim. Mhm. Und aber als dann das Telefon kam, ist, ja,
ist der Druck Eltern, natürlich wieder da gewesen, oder?
Ja, und die Eltern sind mit mir zusammengehockt. Und meine Antwort war dann, ja, wenn es für sie stimme. Und ja, mein Vater war überglücklich gewesen, halt.
Ja. Mhm. Du hast gesagt, wenn es für sie stimmt, dann machst du das. Und wie hat es bei dir drin ausgesehen?
Also es ist natürlich so, dass die ganze Erziehung, die ich daheim genossen habe, und so, hat halt all seine Spuren hinterlassen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, früh eine Familie zu gründen und auch Nachwuchs zu haben. Also auch vom Typ her habe ich mir selber auch immer gewünscht. Und wo es so weit gekommen ist, eben dass das Gespräch dort mit den Eltern stattgefunden hat, habe ich so viel zurück überlegt und habe mich nicht erinnern, dass ich mir das Ganze so vorgestellt habe. Ja, man wünscht sich halt immer eine gewisse Romantik dahinter und eben die Liebe, die aufflammen sollte und so weiter.
Das alles hast du nicht gespürt? Also hast du gar nichts da gewesen?
Und ich befürchte schon, gehabt, dass es so wird sein, aber ja, wie in meinem Traum, gehabt, dass es bei mir eben anders sein könnte. Am Schluss bin ich trotzdem dort drin gewesen.
Hast denn du deine Eltern mal darauf angesprochen, kann man heiraten ohne Liebe? Braucht es da nicht noch mehr dazu? Kann ich das? Also die Frage, hast du dir die getraut zu stellen? Oder eben am Schwager, wo du ja ganz am Anfang gesagt hast, zu dem bin ich gegangen und ihn gefragt, hey, wie soll ich das machen? Hast du die Frage irgendwie mal können an irgendjemanden richten?
Ja, und die Antwort war eigentlich immer die gleiche gewesen, dass eben die Liebe etwas ist, was sich halt mit der Zeit entwickelt und wie automatisch kommt.
Ist das bei deinen Eltern so gewesen? Das ist in dem Fall auch bei deiner Schwester? Oder bei der Schwester gewesen, wenn du einen Schwager hast, so gewesen?
Mhm, also wie mir Josh heute erzählt, ist sie von Anfang an, also von der ersten Sekunde, wir beide Ohren verliebt gewesen.
Ja.
Und ja, die Eltern haben noch mal eine andere Zeit erlebt. Ja.
Wann haben die geheiratet?
Es war eben so gewesen, dass wir uns dann verlobt haben. Und auf ganz im kleinen Rahmen einfach nur die Familien. Und die Hochzeit war geplant gewesen, für letzten Oktober.
Jetzt, wir haben uns verlobt. Was hat denn das geheissen? Also, wie manchmal hast du sie vorher gesehen? Hast du sie dürfen treffen? Wie viele Stunden hast du können mit ihr verbringen? Also, vor der Verlobung?
Ja, wir haben uns vielleicht dreimal getroffen. Und das sind wir in Begleitung von anderen. Also, wir
sind nie allein?
Nein.
Also es hat keine Berührungen stattgefunden, gar nichts, kein Kuss,
nein,
nichts.
Nicht. Ja. Ja, und der Eindruck, den ich einfach am Anfang von ihr bekommen habe, ist, dass sie sympathisch gewirkt und hat einfach noch recht verschöpft. Und ja, ich hatte das Gefühl, sie hat irgendwo auch Aufregung von ihr dabei. Und ja. Ja.
Und nach der Verlobung? Eben, das war der Plan, die Hochzeit im letzten Oktober.
Genau.
Auch dort ist es genau gleich weitergegangen. Also, du hast sie nicht können sehen oder nur in Begleitung von den Eltern oder von den Geschwistern?
Also nach der Verlobung war es eigentlich anders gewesen. Also klar, es war schon wie ein Prozess gewesen, auch mit ihren Eltern, bis sie das Vertrauen hatten in das Ganze und so weiter.
Ja.
Und dort ist dann schon auch allein reden und Gespräche führen.
Mhm. Aber immer nur Gespräche oder nur sich anschauen, gar nichts an Nähe oder so. Das liegt gar nicht drin, oder?
Mhm. Also ich weiß nicht, ob es ein Ding gelegen oder nicht, aber das ist schon meine Einstellung, die ich vorher erwähnt habe.
Ja.
Ich habe das nicht können, ohne dass irgendetwas umwerk war am Gefühl. Ja.
Genau. Eben, das Herz war wie kalt gewesen.
Jetzt hast also gesagt, natürlich ihre Hoffnung, dass es sich aufwärmt hat.
Ja. Und es hat sich nicht.
Das hat leider nicht passiert, nein.
Jetzt hast du gesagt, es war geplant. Wer geplant war? Da muss ich davon ausgehen, dass es die Hochzeit geplatzt ist.
Ja, und das war eine recht schwierige Zeit gewesen. Das war auch alles letztes Jahr passiert, vom Frühling an, das ist genau ein Jahr her, wo also die Beziehung, die wir vorher geführt haben, wie gewisse Meilensteine gebraucht, für dass sie dran können bleiben.
Mhm.
Und vor allem auch gefühlstechnisch, aber das ist halt nie passiert.
Mhm.
Und die Unsicherheit ist immer wie grösser geworden. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, ich denke, ich hätte zu meinem Vater gehen können, aber ich habe mich wie einfach zu fest geschämt, für das es gescheitert ist. Und ja.
Was heisst scheitern? Also was...
Dass ich nicht in der Lage werde, ein gemeinsames Leben mit dieser Frau zu führen.
Ja. Dass es einfach nicht geht, dass du auch irgendwo so das Gefühl hast, von dem Gefühl, das müsste kommen, das Gefühl, das wird nicht kommen.
Also von dem Moment eigentlich an, wo ich die Sicherheit hatte, dass es nicht wird kommen.
Ja.
Dass sie noch so lieb können sein, aber es hat halt einfach überhaupt nicht passt.
Wie schwierig ist es denn, so eine Verlobung wieder aufzulösen in euren Kulturkreisen, also jetzt in türkischen Kulturkreisen?
Also schwierig an sich. Vom Formellen her ist es überhaupt nicht.
Mhm.
Aber ich meine, schon in Jugendjahren, eben, wo ich da als ich noch ein bisschen ausserhalb von der Familie gelebt habe, hat mir mein Vater ganz klar gesagt, was die Konsequenzen werden sein, wenn und so weiter. Und dadurch hat sich bei mir auch Angst aufgebaut.
Mhm.
Also ich habe nicht gewusst, wo der Lösungsweg ist mit meinem Problem.
Mhm.
Und wenn ich etwas bei der Schwester angesprochen habe oder eben mit meinem Schwager, hat es immer schön geredet, ja.
Ja.
Und aus der ganzen Angst raus. Und irgendwie in Vorahnung, was passieren wird, kann ich mir schon eine Wohnung anversuchen und so weiter. Ich habe einfach gewusst, dass meine Familie nichts mehr mit mir wird zu tun haben.
Also dich verstoßen tun.
Ja. Ja.
Wie es eine Schande ist, dass man das nicht einhalten kann.
Genau, ja.
Ja. Angst vor dem Moment dann auszubrechen, oder? Die war ja dann da gewesen, die Angst.
Sehr, ja, sehr.
Du hast die Wohnung gesucht und bist dann irgendwann gegangen, oder? Wie muss ich es mir vorstellen, dass du es geschafft hast?
Also es war wie ein Schicksalsschlag gewesen. Es ist Meine Eltern waren in dieser Zeit verreist, als ich den Mietvertrag unterschrieben hatte. Und ich war nicht rum daheim. Und meine Verlobte hat mich irgendwie überraschen. Und dann sind meine Schwester die Tür aufgetan. Und sie hat nicht gewusst, dass ich für längere Zeit weg bin. Ich bin mit Kollegen Fußballmatch in Italien. Mhm. Und als ich daheim kam, bin ich Nadel nicht dabei gehabt, den ganzen Tag. Bin ich heimgekommen und es ist im Berg gesessen, in der Stube, mit dem Mietvertrag auf dem Tisch, den sie gefunden hat. Ja. Und selbst in dem Moment habe ich es nicht hergebracht, zu sagen, wieso jetzt dort der Mietvertrag rum ist und was das zu bedeuten hat. Ja.
Hat sie denn gemeint, dass sie für euch beide? Und wann hast du es dann geschafft, das zu sagen? Oder gar nie?
Also doch, es war nicht so, dass wir ein kleines längeres Gespräch hatten an diesem Tag oder an diesem Abend. Und ich konnte nur so viel sagen können, dass mir alles ein bisschen zu viel geworden ist. Aber ich habe nicht jetzt spezifisch sie angesprochen. Und dass jetzt eben meine Gedanken ein bisschen sortieren und darum froh wäre, wenn jetzt die Wohnung einfach nur mehr ist und nicht. Mhm. Und dann ist sie meine Eltern haben im Ausland einen Notanruf bekommen von ihrem Vater. Dann waren sie irgendwie innerhalb von 18 Stunden daheim gewesen, von irgendwo in der Türkei. Ja, und dann ist es relativ schnell gegangen, je zwei Tage. Meine Sachen draußen aus der Wohnung.
Sie haben dich dann quasi rausgeschossen. Hast du auch Angst gehabt vor Gewalt?
Nein,
das nicht. Nein. Das ist ein Kreise, Dings.
Habe ich nie erlebt und meine Schwester auch nicht.
Also. Ja. Wie, das ist ja dann auch vielfach noch so, oder? Wenn so der beschmutzt wird von einer Familie. Mhm. Jetzt ist das. Ein Jahr her, oder wie viel
oder ja, ein halbes Jahr? Das ist letzten März wo ich dann schlussendlich ausgezogen bin.
Der Kontakt heute zu deinen Eltern?
Also der Sommer dadurch ist dann so viel passiert. Ja, unabhängig von meiner Familie. Habe ich mir wieder können vor. Und der Sommer, den ich dort ohne sie verbracht habe, es war auch schlimm. Ich bin ein bisschen weiter weggezögert, aus weiss nicht was für Befürchtungen. Und einfach, dass ich weg bin vom ganzen Geschehen. Mhm. Und dadurch habe ich auch den Kontakt immer wie mehr zu meinen Kollegen verloren. Und am Schluss war ich einfach der in meiner Wohnung, wie auf einer einsamen Insel. Mhm.
Total vereinsamt in dem Moment.
Ja. Und es ist nicht vorgekommen, dass ich irgendeine länger als 4-5 Tage nichts von meiner Familie gehört hat. Und dort hat es sich nicht so durchgezogen, 4-5 Monate, 6 Monate.
Was hat das für dich geheissen dort? Also es war unerträglich gewesen. Und hast du dann versucht, auf irgendeine Art den Kontakt wieder zu knüpfen? Oder hast du plötzlich das Gefühl gehabt, hey, dann mache ich halt das gleich mit dieser Heirat, obwohl das irgendwie nicht gut kommt, aber einfach, um meinen Eltern gerecht zu werden?
Also das war für mich überhaupt kein Thema. Es hat viel gebraucht, um diesen Schritt zu machen. Ja. Und ich habe gewusst, wenn der gemacht ist, gibt es den Test zurück mehr. Und irgendwie habe ich auch die Hoffnung gehabt, dass es einfach so eine Welle so Entrüstung einfach am Anfang wird sein, aber dass es halt dann wieder legt. Und auf dem Moment ist nicht eingetroffen.
Warum ist echt das so? Also das frage ich mich jetzt und vielleicht auch die zuhören. Warum ist das so? Wieso brechen Eltern dann einfach den Kontakt ab? Ich meine, du bist der Sohn von ihnen.
Ja, aber also bei uns sind halt verschiedene Faktoren in der Familie. Ich bin das letzte Kind. Und gesundheitlich geht es meinen Eltern wirklich sehr schlecht. Und es war halt wie immer die Hoffnung rum, dass halt die Töchter, die aus dem Haus ziehen und mit ihrem Mann dort zusammenziehen, dass die halt mein eigenes Leben aufbauen und dass ich wieder da sein für meine Eltern und so quasi, wenn ich dort dazu in Lage bin und meine Obhut nehme.
Ja,
das war halt alles auf mich konzentriert dann, ein paar Jahre lang. Und hat immer die Hoffnung halt aufgebaut auf mich.
Und die hast du schwerstens enttäuscht.
Sehr, ja.
Jetzt eben ist es ein Jahr her und das hat sich aber verändert. Also 5-6 Monate hast du gesagt, ganz hart, kein Kontakt. Gibt es den Kontakt wieder? Weil du vorher schon mal gesagt hast, ich hätte eigentlich zu meinem Vater gehen können. Ich hätte ihm das erzählen können.
Also irgendwann ist im August oder September hat mir meine Mutter angerufen. Und das war das erste Mal, als ich überhaupt von ihnen etwas gehört habe.
Mhm.
Und irgendwie war es dann ganz komisch gewesen, als möchte ich jetzt nicht nachher Leute, aber irgendwann sind sie bei mir vor der Haustür gestanden, weil sie halt gewusst haben, wo ich wohne, noch von, weil die Adresse ist noch gerade hier oben aufgegangen, wo sie meine Verlobte dann gesehen
hat. Ja, genau, die mir den Vertrag gesehen hat.
Vor dem Vater war ich recht eingeschüchtert, also, aber nicht aus Angst, sondern mehr aus Scham. Und wie Mutter, ich habe mich auch gefreut, sie zu sehen. Und ja, und dann ist mal dort ins Gespräch gekommen. Am Anfang hatte ich überhaupt kein Verständnis. Und dann ist eben, wir sind wieder auseinander, dann ist halt wieder einen Monat gegangen.
Wie würdest du denn jetzt sagen, das ist jetzt meine Schlussfrage, weil wir jetzt ganz lange miteinander geredet haben, meine Schlussfrage an dich, wie würdest du das Verhältnis heute, am heutigen Tag, würdest du das beschreiben, was du hast?
Also schlussendlich ist es eben so gekommen, dass ich jetzt gleich den Weg gehe, ich glaube, den sich meine Eltern für mich gewünscht haben, ganz am Anfang, aber ich habe selber für mich auch entdecken und selber die Entscheidungen treffen und und jetzt eben auch eine Freundin habe, die eigentlich dem Schema entspricht, das sie sich gewünscht haben, aber die habe ich unabhängig von ihnen kennengelernt.
Und wo Liebe dahinter ist.
Sehr, ja.
Sehr viel Liebe.
Sehr.
Also dann wünsche ich dir auf dem Weg ganz viel Glück und danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben, wo halt für uns manchmal auch immer noch ein bisschen fremd ist.
Leider, gell?
Ja. Ja, das ist so. Alles Gute. Ciao, John.
Tschüss.
0800 00 22 20, unsere Telefonnummer. Es geht um Heiraten ohne Liebe. Und jetzt ist Karin am Telefon. Das ist Barbara. Sali, Karin.
Hallo, Barbara. Ciao.
Du hast auch geheiratet ohne Liebe?
Ja. Also, ich würde sagen, es gibt gewisse Gemeinsamkeiten mit dem John und Widersprüche. Weil ich war eigentlich die, die in die Heirat eingestiegen
ist. Was war das für eine gewesen, oder was war das für eine Beziehung, die du gehabt hast?
Also wir haben uns im Februar 2011 lernen kennen. Ich war vorher ein Jahr Single gewesen, weil ich einfach, das noch nicht verarbeitet hatte von meinem Ex-Freund.
Ja.
Und nachher haben wir uns lernen kennen im Geschäft, wo ich dann gearbeitet habe zumal. Und das war ein Afrikaner. Und ja, vorher noch nie etwas mit einem Ausländer gehabt oder so. Er hat mich angesprochen, hat mir sein Telefonnummer auch gegeben. Also ich auch mein Sis. Und irgendwie, ja, ich habe einfach gefunden, mal ist ein Fototyp und er sieht gut aus und warum nicht? Einfach mal eins ziehen und so. Und kurz darauf haben wir das gemacht. Und dann ist es einfach relativ schnell gegangen. Ich habe mich verliebt. Weil er wirklich das erlebt. Auf dem Deutsch, oder? Er war asylsuchend. Er hat mir Geschenke gemacht. Er hat mich verwöhnt. Und hat mir aber auch wirklich gesagt, eben, es geht darum, auch, dass er vielleicht kurzum einmal raus muss. Mhm. Und das war etwa 2 Monate nachdem wir uns lernen können. Und dann war es die Entscheidung, entweder
muss er gehen, oder
genau.
Er.
Ja. Ganz genau. Mhm.
Und dann hast du dich wie gedrängt gefühlt in dem Moment?
Sehr. Also die Entscheidung ist mir auch nicht leicht gefallen. Und auch vom Umfeld her, ich habe es wirklich super mit meiner Familie, mit meinen Eltern.
Ja, was haben die gesagt? Was haben die gesagt, wo du
gekommen bist? Spinnst doch. Kannst doch nicht einen heiraten nach kurzer Zeit und so. Und massgebend war schon noch. Ich habe gesagt, also für mich der Grundsatz ist einfach heiraten, eins in meinem Leben.
Und einmal, vor allem einmal mit Liebe, also aus Liebe, genau. Mit Liebe, oder?
Genau.
Und das hast du aber schon ein bisschen das Gefühl gehabt, also bei dir war das Herz entflammt. Obwohl, ja. Also hat es manchmal auch so ein bisschen Sachen gegeben, wo du gedacht hast, da stimmt irgendetwas nicht?
Dann noch nicht. Ja. Es hat angefangen, wo die Heiratsvorbereitung ist auf dem Zivilstandsamt, oder? Das einfach... Er hat dann gespürt, aha, okay, die heiratet mich, ich kann da auch bleiben. Und er ist einfach rausgekommen, dass er sehr aggressiv ist. Also am Anfang war es noch nicht so schlimm. Er hat einfach manchmal wirklich auf mich eingeschnurrt und ist vor mir hergegangen und hat mit Gestik auf mich gezeigt und gemacht und da. Und ich habe das dann noch nicht alles so schlimm empfunden. Und dann ist, ist die Zeit gekommen, als ich die Familie überzeugen musste. Das Umfeld, das Ganze, oder?
Ja, all die, die gesagt haben, spinnst du, oder? Mach
ja,
doch das
genau,
nicht.
Vor allem meine Eltern, die wirklich ein super Verhältnis haben. Auch mit meinem Bruder. Und wir haben einander vorgestellt, es war schon noch ein bisschen Sprachbarriere, weil... Aus dem, was er kommt, ist einfach Englisch und Französisch. Und vom Beruf her bin ich sehr gut Französisch. Und eigentlich Sprachen liegen mir. Ich konnte mich auch gut in Englisch mit ihm verständigen.
Darf ich jetzt dort hingehen, auf das Zivilstandsamt? Oder? Also, du hast das erwähnt. Oder? Dort ist ja eigentlich so ein bisschen... der springende Punkt, also wo du schon irgendetwas gemerkt hast, hast dann dort einmal, ist immer so irgendwo das Wort von, ja, ich habe da einen Zweckehe, gehe ich da ein, oder ist das gar nie da gewesen? Scheinehe, Zweckehe?
Von mir aus nicht. Ich habe einfach gesagt, gewisse Sachen gehen nicht. Weil wir haben verschiedene Kulturen und wir müssen einfach beide unsere Kulturen akzeptieren. Du bin ich und ich deine. Und immer wie mehr ist es eben so weit gekommen, dass er hat davon ausgerufen wegen irgendetwas, wegen noch und nicht, oder? Und dann habe ich mir schon, also ja, nicht, ich bin nicht wirklich direkt auf das Zivilstandsamt mit ihm. Ich habe die Meinung von der Familie angehört, von meinem Bruder schon zum Beispiel. Und in diesem Moment bin ich einfach wirklich noch total verliebt.
Also komm, dann machen wir jetzt einen Sprung. Also bis dahin, wo du gemerkt hast, hey, da stimmt etwas jetzt nicht.
Ist schon spät.
Also geheiratet, dann lassen wir jetzt mal die Heiraten hinter uns, aber wir sind jetzt geheiratet, du bist geheiratet. Und dann, was ist passiert?
Dann ist es schlimm geworden. Sehr schlimm. Also wir haben dann im September... darauf geheiratet. Das heisst, 5 Monate nachdem, dass wir uns kennen. Und es war einfach eine Zivil-Trauung, die war sehr schön. Es sind sogar Gott und Götti und die Familie, also die Eltern und mein Bruder war noch Trauzeuger. Die sind alle gekommen. Ich konnte sie überzeugen. Ich habe gesagt, schaut, er ist nicht einfach ein Ausländer. Er ist mein Mann.
Mhm. Also nicht einer, der es abgesehen hat, quasi, genau, dass er da bleiben kann.
Und er hat mir das so vorgespielt, mhm, bis dann. Es hat zwar schon ein bisschen, ja, irgendwie Schwierigkeiten gegeben, schon auf dem Zivilstandsamt mit dem Namen und so weiter und so fort. Aber ich habe mir immer gedacht, gut, über das kannst du hinwegschauen. Er liebt mich. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er liebt mich.
Und wann ist es geplatzt, dass du es gemerkt hast? An was ist es geplatzt, dass du es gemerkt hast, dass es eben nicht so ist mit der Religion?
An dem ist es geplatzt, dass er nachher natürlich seine Wohnung hat müssen aufgeben musste. Mhm. Als Asylsuchend, oder? Mhm. Und zu mir ist gezogen und ich habe dann relativ ländlich gewohnt. Er hat nachher auch einen Job gefunden und hat das Gefühl gehabt, ja, ich bringe ihn dann immer. Morgen um 17:30 hat er angefangen, ich habe 9 Uhr angefangen zu arbeiten, ich bringe ihn immer auf die Bühne. So. Ich habe mir gesagt, nein, das geht nicht, also du musst selber schauen, es fährt noch ein Bus und so weiter und so fort. Und er ist hässig geworden, er ist immer wie hässiger geworden und hat das auch ausgedrückt. Und in dieser ersten Wohnung, die wir zusammen haben gewohnt, ist das erste Mal ein schlimmer Unfall passiert. Und zwar, dass er aus einem kleinen Ding raus, einfach aus einer Mücke hat einen Elefant gemacht. Und nachher hat er mir das Handy weggenommen, das Festnetz weggenommen, Schlüssel, also den ganzen Schlüsselbund, wo der Wohnungsschlüssel ist dran war, bloß der Autoschlüssel, hat mich eingeschlossen, quasi, und ist mit meinem Auto getürmt, obwohl er überhaupt keinen Führerausweis hatte. Und ja, also es war Hochparterre-Wohnung. Und ja, ich habe nachher noch zum Fenster ausgerufen, hey, spinnst du eigentlich? Denkst du nicht, dass die Polizei irgendwie, ja, denkst du nicht an das? Mhm. Und nach 10 Minuten ist er zurückgekommen. Und hat einfach mal gesagt, so, jetzt ist fertig, aufhören mit Gestürmen, jetzt gehen wir ins Bett gehen liegen. Und ich war so in einem Zeug drin, ich war so aufgeregt. Ich habe dann 3 Schlaftabletten genommen, damit ich überhaupt da schlafen konnte, weil ich am nächsten Morgen musste arbeiten, oder? Mhm. Und nachher habe ich nachgewandelt. Das erste Mal, ja, vorher. Das ist mir vorher noch nie passiert. Und dann ist ein schlimmer Unfall passiert. Und zwar, dass ich statt auf die Toilette, einfach gerade nebenan, wo die Eingangstür ist, das war eine alte Wohnung mit Glas in der Mitte. Und ich bin mit dem Bein in das Glas geschalpert. Mhm. Quasi, oder? Es war nicht wunder, dann habe ich es mit der Hand ausgezogen und das hat wirklich blutet wie ein Sohn. Nachher bin ich auf die Toilette und bin dort ohnmächtig geworden. Und er hat das dann schon gehört, ist gelaufen, so.
Er hat dich einfach liegen lassen oder hat er etwas gemacht?
Nein, er hat mich nachher ins Spital gebracht.
Okay.
Mit meinem Auto, ohne Führerausweis, oder? Und die haben mich zusammengeneigt und zusammengeflickt und es ist wirklich extrem. Es waren extrem tiefe Wunden. Also an den beiden Orten, die es mich bereicht hat, habe ich heute noch kein Gefühl. Mhm. Und dann war es so, dass Nachbarn die Polizei alarmiert haben, weil die auch nicht haben gewusst, was ist passiert. Ist irgendetwas mit ihrem Hund oder weiß nicht was. Und dann ist die Polizei am nächsten Tag ins Spital aufgekommen, oder? Und wollte wissen, wer gefahren ist. Und dann habe ich gesagt, ja, er ist gefahren, ihr könnt schauen, das Blut ist auf dem Beifahrersitz, also am Boden, oder? Ja. Und er ist nachher relativ mild davongekommen mit irgendwie 300 Franken Buß und einem Tag gemeinnützige Arbeit.
Wir verlieren uns ein bisschen in den Details, oder? Also, weil du es eher so in den Bildchen erzählst. Also, was mich wundernimmt, wie das Verhältnis dann war zwischen euch zwei, wo du sagst, hey, das war irgendwie ein Horror, die Ehe, oder? Jetzt sind wir bei diesem schlimmen Unfall. Gibt es einen Moment, wo du dann gefunden hast, nein, mit dem Mann will ich jetzt nicht mehr zusammenleben? Der hat mich irregeführt und der hat eigentlich nur wollen, dass er hier in der Schweiz bleiben kann.
Also es ist dann noch passiert in der alten Wohnung, dass er mich vergewaltigt hat, aus einem Grund, weil er etwas missverstanden hat, als ich mit seinem Bruder am Telefon war. Und dann hat er sich entschuldigt und gesagt, ja, er hätte noch ein bisschen Bier gehabt, und so, obwohl das am Morgen auch wieder passiert ist.
Was hast du denn unternommen? Hast du denn nicht das Gefühl gehabt, du müsstest jetzt etwas unternehmen, also wenn du vergewaltigt wirst? Also, das ist ja
irgendwie, da geht man zur Polizei. Ja, weißt du, ich immer noch das Gefühl gehabt, ich will meine Ehe retten.
Weil Ritten.
Einfach in mir innen ist das Prinzip gewesen.
Einmal heiraten und ist gleich, was mit mir passiert. Aber es kann doch nicht sein.
Ja, es ist... Einmal vorkommen am Abend und dann ist noch am Morgen und er hat sich entschuldigt und so weiter. Und nachher haben wir in der Nähe von seinem Arbeitsort haben wir eine grössere Wohnung gefunden, zum gleichen Preis. Und sind dort angezogen.
Und du hast gemeint, jetzt wird es natürlich besser und so, und ist aber dann nicht besser geworden.
Ja,
können wir irgendwie gegen den Schluss kommen, wo du sagst, es hat irgendwann geendet, das Ganze, die Gewaltspirale können ausbrechen aus dem.
Genau, es hat nicht geendet, wo wirklich effektiv seine Aggressivität immer schlimmer ist geworden.
Dann bist du zur Polizei.
Ich bin nicht zur Polizei, nein. Ich wusste, meine Eltern, die stehen immer zu mir. Und das war mein Halt. Die haben mir so viel Halt gegeben.
Ja.
Und irgendwann... Sie sind mich zweimal von dort abholen, weil ich einfach das Telefon, also ich habe ihn angerufen und habe laufen und sie haben dann mitgelassen, oder, wie der ausruft. Und sie sind mich holen. Und nachher bin ich ich habe mit dem Anwalt geschaut, dass wir uns scheiden können. Und er hat nicht eingewilligt. Und nachher hat es halt einfach eine gerichtliche Trennung gegeben.
Ja. Also damit ist die Geschichte, die furchtbare Geschichte, zu Ende gegangen. Aber es war eigentlich ein langes Leiden, das du da gehabt hast.
Es war ein langes Leiden. Ja, schon.
Karin, danke vielmals.
Das ist immer noch nicht durch.
Eben, das nehme ich an. Das nehme ich an, dass es noch weitergeht. Ich möchte einfach, wenn wir nur noch 10 Minuten haben, würde ich noch gerne mit jemand anderem reden. Aber danke vielmals, dass du angerufen hast.
Ist gern geschehen.
Alles Gute, gell? Ciao, Karin. Tschüss.
Ciao, Barbara. Ciao.
Das ist Barbara, Sali Iris.
Sali?
Jetzt habe ich dich am Telefon.
Ja.
Heiraten ohne Liebe. Warum das? Bei dir?
Ja, manchmal meint man, etwas ist Liebe.
Und
ist ich habe als Kind eigentlich eine sehr schwierige Kindheit gehabt und bin viel in Kinderheim und Pflegeplätze abgeschoben worden, habe Missbrauch und alles Mögliche erlebt. Also, Gegenteil von Liebe. Aber als Kind meint man ja immer, man sei selber die Schuld, man sei ein schlechter Mensch. Und habe einfach immer geworben, ich habe dann so Werbeverhalten gelernt. Und immer geworben und wenn ich nicht perfekt gewesen bin, bin ich wieder vorgeschickt worden. Und nach diesen vielen, vielen Kinderheim- und Pflegefamilien habe ich dann aus dem raus viel zu früh geheiratet mit 19 und habe gemeint, dass ich Liebe. Und dann war das sehr, sehr schwierig gewesen. Erstens hatte ich keine Ahnung, was Liebe ist.
Eben, das wollte ich fragen, was man sich vorstellt oder was du dir dort vorgestellt hast unter Liebe.
Also ich habe einfach gemeint, ich werde mal endlich neu mehr daheim sein. Und habe nicht realisiert, dass ich das Heim muss gestalten muss. Und habe gar keine Geborgenheit bekommen, weil ich falsche auch Erwartungshaltungen hatte mit 19 und 20. Ich habe dann mit 20 ein Mädchen gekriegt und habe aber, weil ich nicht sofort eine perfekte Hausfrau war und perfekt gekocht habe, hat es dann Schläge gegeben. Und ich habe dann immer noch gemeint, ich verdiene das aus diesen Mustern raus, aus der Kindheit. habe auch immer die Botschaft bekommen, ich habe kein Recht, mich zu wehren gegen nichts und bin an allem schuld. Mhm. Und habe ihnen so immer noch gemeint, dass sie die Liebe und habe mich furchtbar angestrengt. Aber es ist dann einfach immer schlimmer geworden. Und bei der zweiten Schläge und Angst vor der dritten Schläge habe ich dann mich aufgerafft und bin in der Friedmatt Hilfe holen. Und habe gesagt, ich komme nicht raus, was mit mir passiert. Mhm. Ich habe doch ein kleines Mädchen und will eigentlich immer sterben und weiß nicht warum. Und dann haben die mir dann, also mit Gesprächen geholfen. Mhm. Und mein Mann hat dann können sagen, die spinnt, und hat mir das Kind weggenommen. Das ist jetzt schon sehr lange her. Da hätte er also nichts müssen zahlen. Ich bin dann einfach allein auf der Strasse quasi gestanden und habe mein Kind alle drei Wochen dürfen sehen.
Das ist deine Ehe gewesen?
Das war also, die erste Ehe.
Das die erste.
Und meine Eltern, also ein Stiefvater und meine Mutter, haben mich dann vor dieser Ehe noch gezwungen zu einer Abtreibung. Und zwar habe ich gesagt, meiner Mutter, muss ich denn das hinten im Auto machen mit meinem Mann, was er möchte, vor der Ehe, und sie hat gesagt, hey, jo, ist dann verlobt. Und nachher, was mir schlecht geworden ist am Morgen, haben die zwei gefunden, machst du uns hoffentlich keine Schande an, ich habe gar nicht begriffen, um was es geht. Und dann hat man mich, weil der Stiefvater Arzt war, zu einem Psychiater geschleppt in Basel, ein sehr bekannter, und zu einem Frauenarzt, und man hat mir gesagt, mein Becken sei viel zu schmal, um jetzt schon eine Pusche zu kriegen. Ich müsste das unbedingt abtreiben.
Das war so in den 60er Jahren, oder?
Ja,
in den 60er Jahren ist das.
Ja, ja. Und ich war dort noch überzeugt, dass ich kein Recht habe auf eine eigene Meinung, weil ich von klein an
das gar nie gelernt hast, oder?
Nein, ja. Mein Wille ist gebrochen worden.
Du hast gesagt, erste Ehe, das heisst also, du hast sicher eine zweite Ehe gehabt. Wieso denn nochmal? Wieso hast du es nochmal
also ich habe dann nach dieser Ehe einen Beruf gelernt, bin dann zum Gymnastiklehrer geworden. Und habe dann mit 30 nochmal eine sehr, ich habe irgendwie an die Liebe geglaubt und habe die gesucht.
Obwohl du nicht genau gewusst hast, was es ist. Also vom Gefühl her hast du ja nicht gewusst,
ja,
wenn man das nie erlebt hat.
Es ist ja so, ich bin auch in England aufgewachsen, viel Zeit, wo dann auch sehr viel sexueller Missbrauch passiert ist mit meinem Vater. Und ich habe immer in dem Kino, weil Kinder dürfen ins Kino, habe ich immer die Romantik hochgehalten und an die geglaubt und mir
das
die
gewünscht. Das muss bei mir auch so sein. Ist es dann in der zweiten Ehe, ist das eine romantische Liebe gewesen?
Sehr viel besser gewesen. Sehr viel besser gewesen. Ja. Und mein Mann hat dann nach Neuseeland auswandern. Und dann ist er in eine religiöse, sehr fanatische, fundamentalistische Sekte gekommen. Und ich habe mich dann da langsam gelernt wehren dagegen und bin andere Kurse machen, also mehr liberale Theologie, und bin dann in einen Clinch gekommen zwischen den Fundamentalisten und den Liberalen, bis ich dann langsam habe eine zweite Tochter gekriegt, in dem Neuseeland eigentlich dann zu mir gefunden habe. Und wo das nicht besser geworden ist mit dieser Sekte und meine Tochter meine zweite geheiratet hat und nach Australien ist, habe ich mich dann getraut, zurück nach Basel zu gehen, allein. Und da bin ich 62.
62, aber zu dir gefunden in dem Moment, im langen Weg. Gibt's
ja, wahnsinnig.
Gibt es dann nachher noch eine dritte Ehe oder eine vierte?
Ja, es gibt jetzt eine happy.
Total, schau, jetzt kommt ein Happy End.
Jetzt kommt total Happy End. Nämlich, ich bin vor 14 Jahren nach Basel zurückgekommen, mit nichts ungefähr, und habe mich ausbilden lassen als Traumatherapeutin, habe die abverdient mit Häuserputzen und Englisch gern der Berlitz, und habe mich aufgeschafft und bin in einen Chor. Und in diesem Chor habe ich dann, ich bin Sopran gewesen, einen Tenor kennengelernt, und dann haben wir 7 Jahre lang eine ganz herzige Beziehung aufgebaut. Und ich habe immer noch Angst vor Nähe und Sex nach all diesen Erlebnissen.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Aber dort hast du zuerst mal so richtig gemerkt, was Liebe könnte sein.
Also ich habe einfach gemerkt, der Mann hat mich gern so, wie ich bin. akzeptiert mich, wenn ich bin. Und hat meine Frust und meine Ängste verstanden. Hat nicht gesagt, du bist nicht so blöd oder das ist schon lange her.
Ja, genau.
Dann hat mich richtig verstanden und gehört. Und ist total auf mich eingegangen. Und ich habe immer mehr Vertrauen bekommen, bin immer näher gezogen, bin 3 Mal gezögert. Und am Schluss bin ich dann 263 Schritte in der gleichen Straße von einem entfernt in einer Wohnung. Und heute, wir haben dann nach 7 Jahren geheiratet, am 23. November letztes Jahr.
Das ist super. Also ein Liebesheirat, eine Romantik. Also genau so, wie du es gesehen hast als Kind, als geschändetes Kind im Kino.
Total. Und wir haben uns total verliebt. Und die Liebe ist immer grösser geworden, 7 Jahre lang. Und danach haben wir noch, weil wir so schaurig verliebt waren, sind wir dann noch tanzen, eingeladen gewesen, an einem Wohltätigkeitsball. Und da hat uns ein Multimillionär und seine Frau sind an unseren Tisch gekommen und haben gesagt, wir wollen auch noch so tanzen mit 60. Wie ihr. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind schon 70.
Ihr seid schon längstens drüber, oder?
Und dann hat er sich befreundet mit uns und hat sogar unserem Taki, der Taki-Lähmung hatte, ermöglicht, dass wir ihn haben können operieren lassen für 7'000 Franken.
Das ist aber auch super. Du, und sag mal, darf ich noch etwas fragen?
Ja?
Wie kommt jemand dazu, nach 3 gescheiterten Ehen ohne Liebe zu sagen, ich heirate noch mal. Braucht es das denn wirklich, noch mal zu heiraten?
Ja, wir sind ja finanziell sogar gestraft worden vom Staat.
Ja,
aber wir haben beide gesagt, wir müssen heiraten aus Liebe. Wir haben uns so wahnsinnig gern und ein so ein grosses Verständnis. Also es ist so eine Seelengemeinschaft.
Ja.
Und meine ganzen kindlichen Glauben und Vertrauen sind in Erfüllung gegangen. Und dann haben wir also geheiratet in Basel am Rhein und sogar Glanz und Gloria ist gekommen.
Nur jetzt das an. Du hörst hinten dran, bist bei uns auch schon Musik eingeblendet, nicht weil ihr jetzt irgendwie schon wegen der Hochzeitsglocke, aber weil es nur noch eine Minute geht.
Ja, und dann haben wir heute gezögert. Ich habe heute zu ihm gezögert in die Wohnung.
Schau jetzt.
Und wir sind total glücklich.
Einfach vielleicht noch das ganz kurz. Muss man manchmal das Leben erleiden? Das schöne Leben. Nur ganz kurz noch.
Ja, und zwar, weil man... Ich kann heute sagen, ich konnte aus einer Pechmarie eine Goldmarie machen, weil ich nie aufgegeben habe und immer geglaubt habe an die Liebe.
Das. Wunderbar, Iris. Ein super Schlusswort zu unserer Sendung. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Danke vielmals. Ciao, Iris.
Tschüss. Ciao.
Das war es mit einem Happy End zum Thema Heiraten ohne Liebe. Und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Dann geht es um Beobachtungen am Fenster. Gute Woche. Tschüss zusammen.
Nachtwach-Podcast von SRF 3 und Fernseh SRF 1.